bringen, Christsein im Zeitalter der Esoterik. Und das dürfen wir nicht vergessen, das müssen wir im Fokus behalten. Christsein im Zeitalter der Esoterik, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir unter einem bestimmten Zeitgeist auch leben, das heißt mit einem Zeitgeist leben, der uns in unserem Christsein beeinflussen will und der uns auch in eine andere Richtung führen will als Jesus Christus. Und deshalb vergleichen wir auch immer viele Dinge mit dem Zeitgeist. Was bietet der Zeitgeist an? So wie gestern war das Angebot des Zeitgeistes, das heißt aus der Esoterik, aus dem New Age, wird uns angeboten, channeln. Du kannst dich mit der unsichtbaren Welt in Verbindung setzen, du musst dich dafür nur öffnen und dann bekommst du Weisungen von wem auch immer, je nachdem, wen du anrufst. Du kannst dich sogar öffnen und warten, bis sich einer meldet, der mit dir Kontakt haben will. Und dieses Channeln, da denken wir dann, also weil das aus der unsichtbaren Welt sind und das lehrt uns die Esoterik, das sind die höheren Wesen, das sind die aufgestiegenen Meister und die haben schon viel höheres Wissen als wir und deshalb können wir von denen diese Weisung empfangen und ist alles, was sie uns geben, nur gut und hilft uns spirituell weiter. Aber das ist natürlich, sagen wir, nicht Gottes Weg für uns. Gottes Weg ist nicht, sich als Kanal zu öffnen, sondern Gottes Weg ist, bisschen anstrengend. Gottes Weg ist Beziehung für uns. Also er möchte in Beziehung mit uns leben. Er will unsere Dinge wissen und so weiter. Und wir sollen uns nicht als Kanal. Und deswegen, also immer, was wir jetzt auch bringen, wir werden immer wieder diese Dinge aus der Esoterik oder das, was uns aus der Welt vom Zeitgeist her angeboten wird. Und er bietet uns in dieser Zeit, in dieser letzten Zeit, in der wir leben, in dieser Endzeit, können wir sagen, bietet er uns Spiritualität an. Denn das ist es, gerade die unsichtbare Welt, die uns beeinflussen will und die uns in eine Richtung führen will. Und das müssen wir wissen. Und das geht nicht an den Gemeindetüren vorbei. Auch Gemeinden öffnen sich immer mehr. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir auch wissen müssen, dass die Leute, die jetzt in den Gemeinden jünger sind, die als jüngere Leute da hineinkommen, dass sie häufig nur eine ganz bestimmte Richtung zu hören bekommen, nämlich immer nur die Liebe und das Ego wird groß gemacht. Und das ist ganz klar der Einfluss der Esoterik. Da wird das Ego groß gemacht. Du bist was Besonderes. Du hast besondere Fähigkeiten. Gott will was ganz Besonderes mit dir machen. So wurde es uns immer gesagt. Da ist ein besonderer Engel bei dir. Und so wird es uns auch langsam immer mehr in den christlichen Gemeinden gesagt. Wir sollen alle was Besonderes sein. In gewisser Weise sind wir was Besonderes, weil Gott so gnädig war und hat sein Leben für uns gegeben. Aber das macht nicht unsere Besonderheit aus, sondern es ist besonders von Gott gewesen. Ja, vielleicht soweit nur nochmal. Und Biliam zum Beispiel, den haben wir deshalb gewählt, weil Biliam eigentlich ein Bild ist für den Zeitgeist, für den Einfluss des Zeitgeistes in der Gemeinde. Und manche von euch wissen vielleicht noch kaum was oder wussten bis jetzt noch kaum was über den Biliam. Aber wir werden jetzt heute den Weg des Biliam erklären und vielleicht wird dadurch auch deutlicher, welchen Weg wir manchmal oder manche Gemeinden auch gehen. Und die Frage an uns, wollen wir den Weg des Biliam mitgehen? Oder wollen wir uns wirklich auf das Wort Gottes berufen?
Ja, so steigen wir ein, dem Wort Gottes. Und zwar den zweiten Teil, der Weg Biliams. Und nun steigen wir auch wirklich in diese Geschichte von Bileam ein, was sich da abspielte. Diese Geschichte steht in den Büchern, in dem vierten Buch Mose beschrieben. Und da werden wir jetzt auch einiges daraus lesen, aber ich fange wieder an, mit dem, was ja auch im Neuen Testament steht. Wir haben gestern ja 2. Petrus schon zitiert, Kapitel 2, Vers 15. Und das ist eben auch, weswegen es so wichtig ist, diese Gestalt Bileam zu betrachten, weil, ich könnte sagen, an 4 Stellen im Neuen Testament wird Bileam aufgegriffen. Und wir werden diese Stellen auch lesen. Und eine davon ist eben Petrus, 2. Petrus 2, Vers 15. Sie folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors. Ich lese jetzt den Auftakt dahin. Da muss man schon ein wenig zurückschalten in dem Kapitel, weil in den zweiten Kapitel von 2. Petrus, weil man könnte sagen, das ist ein ganzer Aufbau. Das heißt, Petrus ja, entfaltet Stück weit ja, einen Gedankengang, wo es um falschen Propheten und falsche Lehre geht. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Das heißt, damals, jetzt greift er eben diese alttestamentlichen Stelle oder auch Stellen auf, um etwas für die heutige Zeit oder die Zeit der Gemeinde deutlich zu machen. Und dann sagt er, wie auch unter euch falsche Lehre sein werden. Das sagt er noch, könnte ich sagen, vorausblickend. Damals war die Gemeinde frisch gegründet, aber er sagt, es wird, und das deutet das Neue Testament auch an, immer krasser werden mit den falschen Lehren und falsche Lehren. Die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden. Zum Teil werden sie es gar nicht bewusst wollen. Aber dann auch wieder wohl, weil sie wollen auf ihre Meinung beharren. Sie suchen nicht, man könnte sagen, das Gemeinsame, das, wo wir auch gemeinsam alle unter Gottes Führung stehen, sondern sie sagen, nein, so soll es sein und meinen dann so krass, ich habe Gottes Willen, ich habe darüber gebetet, ich habe darüber Frieden bekommen und deswegen ist es von Gott und schalten praktisch die Gemeinschaft aus, weil es kann sein, dass wenn sie es vorstellen, dass die Hälfte sagt, nein, das kann ich gar nicht mitmachen, das passt nicht, das geht nicht. Und man sucht nicht das Gespräch, man sucht nicht das Miteinander. Und wenn es auch Gottes Wille wäre, kann es auch sein, dass Gott etwas will und dass ein Prozess ist, dass man dahin kommt und dass man vielleicht irgendwo anders ganz einsteigen muss. Wie häufig muss man das im Leben auch feststellen, dass Gott uns ein Ziel vor Augen stellt und dass es noch einen langen Weg ist zu diesem Ziel hin. Aber nein, wir wollen sofort. Das ist Gottes Willen und ich setze es durch. Nun, so sind falsche Lehren, die Verderben bringen und diese Verderbung aus Parteiungen besteht. Und dann geht er weiter, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Hier wird Jesus als Gebieter dargestellt. Ich werde morgen auch noch darauf eingehen. Zwei Stellen. Das Wort, das griechische Wort, was dahinter steht, ist Despotes. Despotes. Jesus, ja. Also hier kriegen wir ein ganz anderes Bild von Jesus als nur den Lieben. Ja, also er ist nicht nur den Lieben. Ja, er ist auch lieb. Aber er ist auch Gebieter. Den verleugnen sie. Interessant, gerade in der letzten Zeit. Er hat es schon angedeutet, ja, ganz klar. Immer nur lieb. Und wir verleugnen den Jesus, der gebietet. Und der gebieten wird, wenn er zurückkommt. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. So von dem Weg der Wahrheit geschrieben und nun wollen wir heute über den Weg Bileams sprechen. Denn Bileam ging nicht auf dem Weg der Wahrheit. Und das wollen wir jetzt miteinander betrachten. Aber jetzt eben diesen Auftakt und jetzt zu den falschen Lehrern, nun wieder aufgegriffen im Vers 15, also ich überspringe, da steht noch sehr viel dazwischen, was alles zu diesen falschen Lehren dazugehört. Sie, also die falschen Lehrer in der Gemeinde, die unter euch sein werden, sind abgeirrt, da sie den geraden Weg, den Weg der Wahrheit, verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing, ein stummes Lasttier, redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Und wenn wir kurz auflisten, was eben zu diesen Menschen, die dem Weg Biliams folgen, dazugehört, kann man sagen, dass sie zunächst mal davor, bevor sie diesem Weg Biliams folgten, abgeirrt sind und haben den geraden Weg verlassen. Das ist erst stattgefunden. Und dann fangen sie an, den Weg Biliams zu folgen. Und dazu gehört, dass sie den Lohn der Ungerechtigkeit lieben. Ich liste das einfach mal so auf. Wir schauen dann nachher, was mit Biliam dann eigentlich da geschah, um davon zu lernen und vielleicht uns da ein bisschen reinzudenken, was alles dahinter steckt und stecken könnte. Sie haben eine eigene oder eine Art innere Gesetzlosigkeit und üben Torheit. Oder man könnte auch sagen, sie sind Toren. Und siebtens, sie sind falsche Propheten für das Volk Gottes. Und in diesem Kontext steht diesen ganzen Text in 2. Petrus, es geht über falsche Propheten, die in Form falscher Lehrer in den Gemeinden auftreten. Das heißt, hier muss noch nicht mal so sein, dass diese Menschen sich als Propheten behaupten, sie können einfach auch Lehrer sind, die eben schon vorher diesen geraden Weg verlassen haben und abgeirrt sind. Und dann auf diesen Weg Biliams kommen. Nun nochmals, wir gehen jetzt zu Biliam, um uns das anzuschauen. Wie kam es bei Biliam dann dazu? Und was können wir von ihm lernen? Nun steigen wir ein in 4. Mose 22. Und da wird diese Geschichte aufgerollt. Vers 1, danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. Nun eben diese Bestandaufnahme, also hier das ganze Gebiet, wo das Volk Gottes von Goshen her über 40 Jahren Wüstenwanderung, es sind noch viel mehr Stationen, aber man könnte sagen, grob gesagt, sind sie hier hin und her gewandert und sind jetzt da oben in der Nähe von Jericho im Jordantal angekommen. Also da ist Jericho, mal ein bisschen genauer, hier wird es ein bisschen verpixelt, aber wir wollen mal sehen, dass hier diese blaue Linie, das ist in etwa Jordan, sie sind noch diesseits, das heißt östlich vom Jordan, und Jericho liegt ja westlich, in dem verheißenen Land. Jericho ist ja diese erste Stadt und wir kennen vielleicht diese Geschichte von Jericho, wo das Volk ja 7 Tage um Jericho hin gelaufen ist, am 7. Tag 7-mal drum und dann fielen die Mauern in sich zusammen. Das war erste Stadt des verheißenen Landes, was von Josua und dem Volk Israel eingenommen wurde. Das heißt, sie halten sich jetzt an der Ostseite auf und dort findet diese Geschichte statt. Also wir hatten gestern gesagt, das sei in Schittim gewesen, in Schittim. Sie sind auf dem Weg und können sagen, dann über den Jordan das zu erobern, aber die Geschichte findet noch östlich, in dem noch nicht, man könnte sagen, in dem sie noch nicht in dem verheißenen Land angekommen sind. Nun kommt Balak im Spiel. Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoriten angetan hatte, und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war, und den Moabiten graute vor den Israeliten. Sie waren zwar groß, aber die Moabiten waren auch kein kleines Volk. Also eigentlich hätten sie nicht unbedingt so sehr Angst haben müssen. Und überhaupt, militärisch gesehen, waren auch damals die Moabiter ein starkes Volk. Sie hatten nämlich eiserne Wagen. Und immerhin lebten sie in ihrer Heimat. Das heißt, sie konnten ja leicht irgendwie Nachschub holen und hatten ja ihre eigene Städte, wo sie sich hin zurückziehen konnten. Das heißt, sie waren doch eigentlich den Israeliten deutlich in den Vorteil gegenüber. Aber es graute ihnen dennoch. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter. Die Midianiter, die sind, man könnte sagen, ein Stück weit südlich. Also ich muss das kurz noch eben aufzeigen, dass wir das vor Augen haben. Moab ist hier und Midian liegt hier unten. Also, und die beiden, die tun sich nun zusammen. Also sie kommen zusammen. Die Midianiter. Und sagten, nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist. Wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. Nun, das ist ihre Sicht. Eigentlich war es so, das konnte sie nicht wissen und wussten sie auch nicht, dass Gott gesagt hat, dieses Land östlich vom Jordan werde ich euch nicht geben. Dennoch hat Israel bis dahin zwei wichtige Könige, weil sie Widerstand geleistet haben, besiegt und das Land eingenommen. Aber es war noch nicht das verheißene Land. Das konnten die Moabiter nicht wissen und hatten Angst, dass sie so wie diese anderen beiden Könige und ihre Landschaft auch erobert oder eingenommen werden würden. Also haben sie Angst. Balak, aber der Sohn Zippors, war zu der Zeit König der Moabiter. Balak ist, man könnte sagen, Satans Knecht in dieser Geschichte. Balak bedeutet, der die Lande wüst und öde macht. Sein Name bedeutet auch Zerstörer. Ist ein rechtes Bild des Antichristen, der wider Gottes Reich oder wider Gottes Volk streitet. Balak hat eine Art satanische Klugheit, werden wir es gleich noch sehen. Er suchte Verbündete, natürlich militärisch gesehen, bei einem anderen Volk, bei den Midianiter. Aber dann auch, und hierin besteht auch seine satanische Sichtweise, bei Bileam, eben dem Sprachrohr Gottes, diesen Wahrsager, der, so war er bekannt, wohl auch fähig war, einen Fluch zu legen. Sodass dadurch, durch diesen Fluch auf ein Volk, dieses Volk geschwächt wird und es dann leicht militärisch besiegt werden kann. Denn Bileam wusste, dass dieses Volk deswegen, und Balak wusste es, so stark war, weil sie eben einen so großen und starken Gott hatten. Damals war das viel mehr in Einheit. Jedes Volk hat seinen Gott. Und wenn ein Volk besiegte, war das auch immer ein Sieg der Götter. Die wurden dann auch immer mitgetragen. Und nun waren schon zwei wichtige Völker ausgelöscht. Und buchstäblich ausgelöscht. Denn sie wurden wirklich ganz und gar aufgerieben. Das heißt getötet auch. Und nun war das ja auch in den Augen von den Völkern damals, wie sie damals dachten, ein Sieg für den Gott Israels. Deswegen, diese satanische Klugheit, wenn wir siegen wollen, dann müssen wir erst irgendwie einen Fluch auf diesem Land legen. Das heißt, wir müssen diesen Gott ausschalten. Und wenn diesem Gott, man könnte sagen, sich gegen den Volk kehrt, und da hat er recht, dann können wir sie besiegen. Also er hat schon eine Einsicht, die ins Unsichtbare hineinführt, hineinreicht. Und Balak sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt. Also einen ganz anderen Ort, im Land der Söhne seines Volkes. Dann gehen wir mal von hier, da unten, daar in de nähe van da unten ganz, wo sie jetzt gerade sind, und ziehe mal Lydia nach Petor, da ganz nach oben, das ist ein weiter Weg. Da in etwa muss Biliam gelebt haben. Also man vermutet, dass es da ist, gibt auch andere Deutungen, aber weil es am Fluss, was meistens mit Euphrat dann angedeutet ist, liegt, müsste es dieses Petor dort oben sein. Eine lange Reise. Also sie nahmen einiges vor, das heißt, diese Gesandtschaften, die dahin geführt haben, die waren einige Tage unterwegs, dahin zu kommen. Mehrere Tage. Deswegen war es einfach nicht einfach mal ein Gespräch, was wir so per WhatsApp führen oder was. Nein, da gingen Wochen rüber, bis die Botschaft von hier nach dort drüber gegangen ist. Das müssen wir uns so mal vorstellen. Und Balak sandte also diese Botschafter, um ihn, das heißt Biliam, herbeizurufen und ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Lande vertreiben. Ja, wie diese kleine Püppchen, ja, wir können mitmachen, also wir können die Feinde ausstechen, ja, mit dieser Voodoo-Zauber. Ja, also so denkt er und das meint er ernst. Und dieses, was er ernst meinte, war ja nicht ohne Realität. Denn das, was er da aussagte, stimmte. Wenn eben sie verflucht werden würden, dann wären sie tatsächlich so sehr geschwächt sein können und sein, dass sie besiegt werden können. Denn ich weiß, sagt Balak, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. So eine mächtige Aussage haben wir gestern auch schon gehört. Biliam hat einen enormen Ruf gehabt. Er hatte offensichtlich als Wahrsager und als Verflucher, als Voodoo-Zauberer oder was auch immer er alles gemacht hat, sich einen Namen gemacht, die weit über seinen eigenen Grenzen hinausgingen. Damals hatte jeder vielleicht auch Sippschaft, einen eigenen Zauberer. Das gibt es ja heute noch in Afrika, zum Teil Südamerika. Und das wird jetzt auch alles wieder hervorgeholt. Aber damals war das gang und gäbe. Aber Biliams Ruf ging weit darüber hinaus, denn er hat offensichtlich in seiner Arbeit als Wahrsager, Zauberer oder auch Prophet sehr viel Erfolg gehabt. Ich habe mal ein paar solche Bilder rausgeholt für Kinder, aber das tut uns auch gut, oder? Diesen Biliam hier. Also die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn für das Wahrsager in ihren Händen und kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks. Nun, ich will jetzt nur so sagen, das war Biliam, ja, der konnte gut leben von all dem Lohn, was er sowieso schon bekommen hat, wegen all seinem Erfolg. Und ja, er war wahrscheinlich selbstgenügsam, aber noch mehr Ruhm und noch mehr Ehre, da hatte er vielleicht ein offenes Ohr dafür. Wie die vielen Reichen auch heute. Ja, Reichtum ist ja nicht etwas, was dann voll befriedigt, man will ja immer mehr. Und er sprach zu ihnen, das heißt Biliam sprach zu den Boten von Balak, bleibt hier über Nacht, so will ich euch antworten. Eigentlich eine gute Sache. Wie mir es der Herr sagen wird, und hier meint er wirklich den Gott Israels, unglaublich. Da blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Eine ganz interessante Sache, dass Biliam, man könnte sagen, so in dieser Beziehung zu Gott steht und man könnte sagen, auch zu Recht und ganz in Ordnung sagt, hey, ich brauche jetzt Zeit, ich sage nicht sofort ja oder nein, ich befrage erst meinen Gott. Und dafür brauche ich Ruhe, bleibe über Nacht, ich frage Gott über Nacht, ich nehme mir dafür Zeit und ich sage nicht einfach aus meinen eigenen Gedanken heraus irgendwelche Antworten. Eine gute Sache. Könnten wir, positiv gesehen, auch was von lernen. Aber wir meinen, wenn jemand mit einer Frage kommt und uns in Anspruch nimmt, dann müssen wir immer sofort die Antwort haben. Manchmal ist es gut zu sagen, hey, wir schlafen mal eine Nacht drüber. Nun, das macht Bilian. Und Gott kam zu Bilian. Wow, tatsächlich. Und sprach, wer sind die Leute, die bei dir sind? Es war eine Nacht, ja. Ich weiß nicht, ob er im Bett gelegen hat, das steht nicht da, aber für Kinder ist das gut darzustellen. Also es ist ein deutliches Bild, was zu ihm Gott kam, zu Bilian. Ja? Also. Bilian will Gottes Weisung hören. Er will Gott dienen und nimmt sich Zeit und sagt, bleibt über Nacht. Im stillen Kämmerlein sucht er Gott. So steht es auch in der Bibel. Auch Jesus hat das gesagt, dass wir, wenn wir beten sollen, dass wir im stillen Kämmerlein gehen sollen und nicht so sehr uns da öffentlich zur Schau stellen sollen und sagen, jetzt bete ich zu Gott und so weiter, guck mal, wie toll ich beten kann. Das gemeinsame Gebet hat seine Verheißung, aber auch das einsame Gebet im stillen Kämmerlein. Und da kam Gott zu Bilian und sprach, wer sind die Leute, die bei dir sind? Nun, es ist eigentlich interessant, Gott weiß natürlich schon längst, was für Leute das sind. Man könnte sagen, es ist eine rhetorische Frage. Denn damit will Gott Bilian herausfordern. Und diese Frage ist vielleicht so allgemein. Diese war übrigens auch erste Frage nach Adams Sünde. Adam, wo bist du? Wusste Gott nicht, wo Adam war? Natürlich wusste er es. Aber Adam brauchte diese Frage, weil diese Frage war nicht nur eine Ortsorientierungsfrage, sondern gerade, wo stehst du seelisch gesehen? Wo beschäftigst du dich gerade? Und das war ja auch, wie Gott zu Bilian kam, hey, was seien das für Leute? Also, da konnte man, könnte sagen, Bilian schon anfangen nachzudenken. Sind das dann Leute, die dir in der Beziehung zu mir unterstützen, oder sind das eher Leute, die dir davon abbringen lassen wollen? Das hätte sich, man könnte sagen, schon mal ausdenken können. Aber interessanterweise, es findet eine Beziehung statt und ein Gespräch. Es ist interessant, es sind ja mehrere solche Beziehungen, auch mit Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehörten und gehören. Melchisedek, ein ganz bekannter, wird auch zitiert, weil in der Art Melchisedeks auch Jesus ja seinen Dienst tat ohne Geschlecht. Und das war eine hammerharte und aber auch ganz klare Geschichte, dass Melchisedek als König von Salem, Friedenskönig, damals schon den Abraham segnete. Nebukadnezar, ein ganz heidnischer König, der erst noch zum Glauben kommen musste und durch Konfrontationen in mächtiger Art deutlich gemacht bekam. Er musste dadurch erst einige Jahre verrückt werden, verrückt, aus seinem Verstand weggerückt. Und sein Verstand wurde wieder zurechtgerückt, als er anfing, den König des Himmels anzubeten. Und da hat er den König dann auch geehrt, nämlich Gott. Bilian sagt nun zu Gott, Bilian sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat zu mir gesandt. Wir sagen, er sagt nun einfach, was geschehen ist. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. Und Gott hat all das ja schon gesehen, denn das ist sein Volk. Aber Bilian ist ja weit weg und hat das ja erstmal aus dem Mund von diesen Boten mitbekommen. Denn er hatte das jetzt nicht in erster Blick. Also heute können wir das alles im Fernsehen sehen, das gab es ja damals nicht. Ja? Also das war die erste Botschaft, da ist ein Volk und die liegt einem anderen Volk gegenüber. So, komm nun und verfluche es, so hat Balak gesagt, vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Nun, das war die Situation. Ich könnte sagen, eine Spannung, das Volk Gottes, das sich unter Gottes Schutz befindet, was dort in Schittim liegt, da gegenüber, man könnte sagen, oder dabei ein Diener Gottes, der seine Stimme hört, sich aber nicht unter Gottes Schutz begibt, Bilian. Und dagegenüber eben ein heidnisches Völkergemisch, Moabiter, Midianiter, das sich unter Gottes Gericht befindet. Das ist die Situation. Nun ist die Frage, diesen Diener Gottes, ja, ein Diener in dem Sinne, weil er ja Gott ja auch dienen und folgen will und auf seine Stimme hört und tatsächlich die Stimme Gottes auch erfährt. Gott aber sprach zu Bileam: Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Gottes Wort. Schlicht, ergreifend, ganz deutlich, wenn wir sagen, eindeutig. Mehr braucht hierüber nicht gesagt zu werden. Das ist Gottes Wort. Gottes Wort ist häufig so schlicht und einfältig und so deutlich, dass wir alsbald sagen, das ist doch einfach zu simpel. Also, und fangen dann bald an, wir wollen ein bisschen mehr. Vielleicht nochmal ein paar Erörterungen dazu und wir haben ein paar Anfragen hier und dort. Vielleicht gibt es da doch kleine Auswege oder vielleicht Ausnahmesituationen, wo das genau auf meine Situation nicht ganz und gar passt. Aber hier ist das Wort klar. Und das sagt Gott zu Bileam. Eigentlich könnte die Geschichte gelaufen sein. Bileam würde eindeutig sagen zu den Boten, ist nicht, euer Anliegen wird bei mir kein Gehör finden. Ich will auf Gott hören, der sagt eindeutig, ich kann das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet von Gott. Nun, da konnte Bileam mit anfangen, denn er hat ja Gottes Stimme gehört und er wollte Gott folgen, er wusste um den Segen Gottes, dass das einen enormen Schutz bedeutet. Da stand Bileam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks: Geh hin in euer Land, denn der Herr will es nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. Nun, man merkt so ein bisschen in dem Wort gestatte, dass da eine kleine Lücke ist. Und gewiss hören eben diese Boten das. Aber sie nehmen es zunächst mal ernst, dass das so ist und gehen dann auch. Diese ganze Sache, nochmals, Israel gegenüber den Moabiter, Midianiter, Kanaaniter und dazwischen Bileam. Israel steht unter der Leitung Gottes, die Moabiter, Midianiter, Kanaaniter unter Balak, diesem Bild des Antichristen. Und Bileam, was war sein Leitstern? Man könnte sagen, er hinkte auf zwei Beinen. Er war so ein Wischiwaschi. Nun, da fängt es schon an, problematisch zu werden. Und das ist ja überhaupt Anfang aller Versuchung bei den Gotteskindern. Fangen wir mal an. Das war ein Haar, Erik. Bestimmt von dir. Nein, bist nicht schuldig. Nein, gar nicht. Bei Eva war genau das die Sache. Sollte Gott gesagt haben, war die Schlange, Wort, ja, verstehen wir, ist da nicht eine kleine Lücke? Gott hat gesagt, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, dann musst du sicher sterben. Was sollte Gott gesagt haben? Also man fängt an, das klare, eindeutige Wort Gottes in Frage zu stellen. Und sich, man könnte sagen, kleine Freiräume für sich, für seine Anliegen herauszuarbeiten. Die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak, sie sind ja weggegangen, sie haben ja zunächst mal Bileams Wort ernst genommen und sprachen, Bileam weigert sich mit uns zu ziehen. Ja, ist ein starkes Wort. Er weigert sich. Aber er weigert sich. Die Begründung wird nicht gesagt. Und Sie haben ja auch diese kleine Lücke, eine kleine Offenheit vielleicht doch mitbekommen. Denn Balak reagierte folgendermaßen: Da sandte Balak noch mehr und noch mächtigere Fürsten, als jene waren. Das heißt, die noch mehr Reichtum mit sich brachten, noch mehr Lohn anbieten vermochten. Das heißt, die hatten noch mehr im Kopf, ja, wie Dagobert Duck, ja, mit seinem Schatzhaus voll Gold. Nun, die Situation ist dieses Meer, diese höhere Boten, das ist häufig eine Sache. Und so geht Satan auch vor, zu einer Versuchung. Diese ersten, können Sie sagen, Versuchungen sind noch recht platt. Da erkennt man vielleicht noch den Teufel mit seinen Hörnern und seinem Schwanz. Sagen wir, nein, nein. Aber dann kommen sie auf eine subtile Art und Weise, ganz lieb und nett daher. In der Form von Glück. Glück. Und da gibt es hohe Boten, ja, die eine Heiligkeit, sie werden sogar seine Heiligkeit genannt. Und die versprechen Glück. Und sagen dann, nun, dieses Glück ist tief von innen in uns gelegen. Und wenn wir nur meditieren, dann werden wir dieses Glück aus uns hervorzaubern können. Aber eigentlich ist das, was in uns ist, nichts. Aber das Nichts, das wird euch beglücken. Diese Leerheit, das ist gigantisch. Nun, genauso ist es mir damals gegangen. Ich bin ja als junger Mann nach Indien gereist, habe mich an den Füßen eines Lamas gesetzt und er fing an zu reden über Emptiness, über Leerheit. Ich dachte, das kann man nicht wahr sein. Ich wollte ja voll werden mit Erfahrung. Dann saß ich da und saß ich da nach ein paar Wochen. Auf einmal, er lächelte, machte Witze, schien mir dieses glücklich zu sein, glückselig. Diese Leerheit. Auf einmal drehte sich der Spieß. Nun so geht man, könnte sagen, auch die Angebote der Spiritualität so vor, so auch in ganz bekannter Form.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Zeitgeist, der uns ja anbieten will, dass es da auch riesige Schätze gibt, die es auch in den spirituellen Bereichen fernöstlicher Religionen anzubieten gibt. Und die können wir doch alle mitnehmen, dann kriegen wir sogar noch mehr, wird uns ja auch gesagt. Und das ist zum Beispiel auch ja etwas, was wir immer mehr hören. Ich möchte mehr. Einerseits ein gutes Wollen, ein gutes Wünschen, dass man mehr von Gott will und nicht einfach irgendwo stehen bleiben will. Sehr gut. Aber was bedeutet dann das Mehr heute? Das Mehr bedeutet, ich will mehr, ich will direkt, ich brauche das Wort Gottes nicht mehr. Das ist nicht mehr. Aber eines, was uns der Zeitgeist anbietet, das ist ja zum Beispiel in diesem Zeichen zu finden. Dieses Zeichen des Yin und Yang oder die Kraft Qi oder Qi genannt. Und dieses Zeichen ist ein spirituelles Zeichen, ist ein Zeichen für die Vollkommenheit. Und da sagt man eben, die Vollkommenheit besteht daraus, dass es nicht nur Finsternis gibt, es gibt auch nicht nur Licht, sondern in jedem Licht ist ein bisschen Finsternis und in jeder Finsternis ist ein bisschen Licht. Es wird alles relativ. Je nachdem, wie man das sieht, kann man da auch ein bisschen Licht drin sehen. Und dies ist ein Gottesbild aus dem Taoismus. Und da bietet man uns jetzt Methoden an, die ja für unsere Gesundheit sein sollen, die uns gut tun sollen. Und durch diese Methoden werden wir verbunden mit dieser Kraft Qi oder Qi. Und damit werden wir auch mit dem Gottesbild verbunden. Das wissen wir meistens nicht, denn nur die wenigsten Leute ahnen das auch nur. Die sagen, das sind doch nur Nadeln, die da eingestochen werden oder Massagen oder eine schöne meditative Körperbewegung und so weiter. Nein, Es hat immer diesen Hintergrund. Du wirst mit dieser Kraft verbunden, ohne dass du es weißt, ohne dass du es willst. Wenn du dich auf die Methode einlässt, wirst du damit verbunden, weil das ist das Ziel dieser Methode. Und da gibt es Schätze, wird gesagt. Zum Beispiel haben wir in einem Buch gefunden über Qigong, also ein Lehrer, der Qigong oder auch Tai Chi unterrichtet. Und The Healing Promise of Qi, also das Versprechen der Heilung von dieser Kraft Qi zum Beispiel. Und da spricht er von den Schätzen, die Qi uns anbietet und die wir durch Qi erfahren können. Drei Schätze, sagt er, bekommst du da, die der Mensch im Umgang mit Qi entdeckt. Wenn wir einmal von einem der Schätze geschmeckt haben, sind wir bestrebt, mehr davon zu haben. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel meinetwegen an Tai Chi teilgenommen. Das sind so Körperbewegungen, meditative Art. Das hat uns gut getan. Wir fühlen uns gut. Oh, möchte ich mehr? Es hat einfach gut getan. So, sagt er, so steigt man ein. Wir müssen immer wissen, es geht um Prozesse, in die wir uns einlassen und einlassen sollen. Am Anfang soll es nur der Gesundheit dienen. Also, so steigen wir ein und dann geht's weiter. Der Beginn, der erste Schatz, ist immer im Bereich der Gesundheit und des Körpers. Menschen wünschen sich, leistungsfähiger zu sein. Nachdem sie die ersten Erfahrungen gemacht haben, tritt dieser Wunsch in den Hintergrund. Also, sie haben ja jetzt was, ihr Körper fühlt sich besser an. Jetzt kommt die nächste Stufe. Sie entdecken den zweiten Schatz der Kraft Qi, nämlich Frieden in ihrem Herzen und in ihren Gedanken. Jetzt geht's auf die Seele. Der dritte Schatz liegt darin, in der Erfahrung von Wundern, nachdem sie den Geist kultiviert haben. Das heißt, sie machen hier einen unbewussten oder vielleicht sogar ungewollten Prozess mit, indem sie erst Körper, dann geht es auf die Seele und dann geht es in die Spiritualität. Ohne dass sie sich das vorher vorgenommen haben. Aber werden sie geöffnet, um dann vielleicht sogar Wunder zu erleben. Oder sie werden geöffnet, um zu erkennen, dass sie hellsichtige Fähigkeiten bekommen und so weiter. Dass sie dann vielleicht nebenbei plötzlich Depressionen bekommen, abstürzen, Gefühlsabstürze haben und so weiter. Das erkennen sie nicht. Das heißt, sie erkennen schon ihre Abstürze, aber sie erkennen nicht die Quelle. Also, das wird uns angeboten. So sanft kannst du das bekommen, diese andere Spiritualität. Du kriegst sogar Schätze angeboten.
Ja, so könnte man die höhere Boten dann auch einsetzen, die dann gesandt werden, um uns abzuholen, die uns immer mehr zu bieten scheinen. Als die zu Biliam kamen, diese neue Gruppe von Gesandten, die Höhergestellten, sprachen sie zu ihm: So lässt dir sagen Balak, der Sohn Zippors, wehre dich doch nicht dagegen, zu mir zu ziehen, denn ich will dich hoch ehren. Und was du mir sagst, das will ich tun. Wow, das sagt ein mächtiger König zu mir. Stell dir vor, dass die Frau Merkel reintritt und sagt, was du sagst, das will ich tun. Hä? Aber das ist ja hier eine enorme Aussage. Wie wird man dann doch irgendwo in seiner Selbstachtung geehrt? Komm doch und verfluche mir dies Volk. Nun kommen sie mit der gleichen Frage und Bitte. Nun, da geht's los. Nun wird diese kleine Lücke ausgeschlachtet. Denn was tut Biliam? Er antwortete und sprach zu den Gesandten Balaks: Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn meines Gottes, weder im Kleinen noch im Großen. Wow, er sagt richtig aus. Prima, William, bleib dabei. Aber nun kommt es. So bleibt auch ihr nun hier diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. William, das Wort war so eindeutig und so klar. Wie kommst du nun dazu, zu meinen, Gott wird dir weiter noch was sagen zu dieser einer Anfrage? Die Anfrage ganz andere gewesen wäre, was anders gewesen. Aber das ist diese große Gefahr. Wir fangen an, auf Gott zu hören, einmal hören wir das, und am nächsten Tag, da merken wir, passt nicht ganz, wollen wir weiterhören. Vielleicht gibt es da noch, ja, gewisse kleine Anweisungen, die mir entgegenkommen in meine Not damit, das umzusetzen, was Gott gesagt hat. Und so fangen wir an, zu hören, zu hören, zu hören. Mag das erste Hören noch richtig gewesen sein, aber das zweite ist es nicht mehr. Was ist da noch zu fragen, William? Wie verkehrt ist das Menschenherz? Sollten wir nicht vielmehr das Wort Gottes mit einem einfältigen Herzen annehmen? Hier fängt die erste Wirrung an. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm. Hä? Gott kommt wieder. Er spricht wieder. Und was sagt er nun? Sind die Männer gekommen, dich zu rufen? So mach dich auf und zieh mit ihnen. Gott, was sagst du denn jetzt? Widersprichst du dich selbst? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nun verstehe ich es gar nicht mehr. Ist Gott dann selbst so, dass sie einen Tag das sagt und jeden Tag eine andere Aussage macht? Das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Kann Gott also mal so oder mal so reden? Kann er das? Nun, das mal so sehen wir in unserer Gesellschaft oder auch in der Entwicklung unserer Zeit.
Ja, ich sagte schon, dass der Zeitgeist, der Geist der Esoterik oder auch des New Age, nicht an unseren Kirchentüren Halt macht. Und deshalb ist es auch so, dass diese Dinge auch immer mehr eben als Lehren bei uns verkündigt werden. Zum Beispiel sagt das Wort Gottes ja eindeutig ganz klar die Ehe für Mann und Frau. Aber heute wird das natürlich anders ausgelegt. Hier las ich von einem, Rolf Krüger heißt er, stand also in der Zeitung, Leiter des Internetportals jesus.de zur Ehe für alle. Er sagt, er sei davon überzeugt, dass Jesus heute eine Ehe für alle einführen würde. Definitiv, meint er, hat sich der Kontext für gleichgeschlechtliche Liebe geändert. Also müssen wir die Situation heute im Geiste Jesu neu bewerten. Im Geiste Jesu. Was soll hier der Geist Jesu sein? Die Liebe. Hauptsache, sie lieben sich. Wenn man sich doch liebt, das ist doch Jesu Liebe. Hauptsache Liebe. Aber hier wird keine Wertung mehr gesagt. Gottes Wort sagt nein. Und da wäre die Liebe zu Gott auch nein zu sagen. Das wäre die Liebe. Nun, da wurde dann auch in Berlin auf dem Kirchentag zum ersten Mal ein lesbisches Paar getraut. Und das natürlich eben, wie gesagt, auf dem Kirchentag im Sommer. Nun, da stand in Idea dann, und das fand ich auch nochmal sehr interessant, Ehe heißer umkämpft denn je auf der Titelseite. Ein Zitat von dem Landesbischof Ralf Meister. Wir begrüßen es, wenn der Bundestag die Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften öffnet. Nun hatten sie noch so eine Todeskarte daneben, das fand ich recht gut. Und Gott schuf den Menschen eben zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wir trauern um das christliche biblische Familienbild, um die Ehe zwischen Mann und Frau am 6. Schöpfungstag. Jetzt ist sie gestorben, im Juni. Ja.
Ja, das sind Dinge, die man so auch wahrnimmt und dann kurz vielleicht erschrocken ist, aber dann geht man zum Alltag über und sagt, nun ja, wir leben in dieser Welt, was können wir tun? Und das stimmt auch. Aber wir werden immer weniger, können sagen, erschreckt durch die Entwicklungen dieser Zeit. Es packt uns immer weniger, denn es ist nun mal so. Und in dem Sinne lassen wir uns leicht auf Gedanken ein und hören dann erschütternde Stories von gleichgeschlechtlichen Paaren, die endlich ihre große Liebe gefunden haben, die so viel Not bis dahin erfahren haben und so viel Widerstand. Und nun merken wir doch, ach, die Arme, wir wollen sie doch auch das Beste gönnen. Und es geht ja nicht darum, dass man diese Sachen oder die Sachen, die geschehen, nur verurteilt, aber es geht darum, dass wir Gottes Wort darüber festhalten und dazu stehen. In Römer 1 wird das angedeutet, diese ganze Geschichte, Vers 28, da heißt es, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Und das zu tun, was sich nicht ziemt, das steht in den Versen davor beschrieben, in 26b, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Vers 27, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben. Das ist zu tun, was sich nicht ziemt. Im Sinne Gottes. Aber es heißt hier, Gott hat sie dahin gegeben. Schwierige Situation. Und das Dahingegebensein ist auf Grundlage der Tatsache, dass sie ihm in der Erkenntnis nicht mehr festgehalten, dass sie Gott in der Erkenntnis nicht mehr festgehalten haben. Daher hat die ganze Gesellschaft sich entwickelt in diese Richtung, zu tun, was sich nicht ziemt, im Sinne der Ordnungen Gottes. Also ist Sündigen Ausdruck des Gerichtes Gottes. Hä? Nochmals. Sündigen ist Ausdruck des Gerichtes Gottes. Oder des Dahingegebenseins. Und das finden wir in dem Vers, den, ja, man könnte sagen, auch unser Arbeitsstück weit zugrunde liegt. Das Buch Spirituelle Kräfte, was wir auch geschrieben haben, zu dem Thema der Einfluss der Esoterik in unserer Gesellschaft, haben wir diesen Vers 1. Thessaloniker 2, Vers 11 zugrunde gelegt. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Gott sendet eine wirksame Kraft. Etwas Wirkendes, dass sie Lüge glauben. Und warum sendet ihnen Gott das? Vers 12. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt. Die der Wahrheit nicht geglaubt.
Wie steht das anders? Bibelstelle
schön. Ja? Ja, leider. Okay, sag mal, wie steht das? Zweite Thessaloniker. Zweite, ja, ganz wichtig. Also, tut mir leid, das ist mein Fehler. Zweite Thessaloniker, zweites Elf. Ja? Zweite Thessaloniker, zweites Elf. Ja?
Und prüfe.
Ja, 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 gut. Also, meine ich. Ja? Ja, ja, da muss ich raus. So. Das mache ich nachher. Ja? Steht es da jetzt auch? Bei euch? Ja? Alles in Ordnung. Aber verstehen wir, dass Gott etwas Wirksames schenkt, was man könnte sagen, sich sogar gut anfühlen kann, ist Zeichen seines Gerichtes. Das heißt, da fängt es schon an. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen, aber das ist Gottes große Weisheit. Ja? Gottes Gericht fängt an. Wiederum nimmt sich Bileam Zeit. Er sagt, bleibt. Im stillen Kämmerlein suchte Gott. Und Gott kam zu Biliam und sprach: Sind die Männer gekommen, dich zu rufen? So mach dich auf und zieh mit ihnen. Nun, in dem Sinne muss man diese ganze Geschichte auch verstehen. Das heißt, diese zweite Aussage Gottes ist nicht mehr im Segen, sondern im Gericht. Verstehen wir das? Das heißt, weil Biliam das erste Wort, man könnte sagen, nicht komplett ernst genommen hat und anfing, also für sich kleine Lücken rauszuarbeiten, erlaubte Gott nun etwas zu wirken, also mach doch vielleicht, um ihn zu prüfen. Aber eigentlich, indem er sich darauf einlässt, ist er auf ein Weg, wo er von Gott dahingegeben ist, auf einen falschen Weg. Und interessanterweise spricht Gott noch immer dort. Aber wir vergessen dann dabei, und das ist die große Verführung und Versuchung, dass all dieses Reden, man könnte sagen, nicht im Segen Gottes stattfand, sondern all dieses Reden unter Gottes Gericht stattfindet. Und Gott noch immer redet, um das, was da geschieht, noch einzudämmen. Wir werden es sehen bei Biliam. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Ja, es ist nicht mehr zu erhalten, aber Gott sagt nun, okay, dann geh, aber nur, was ich dir sage. Das heißt, Gott möchte noch immer dieses Böse, dieses Übel eindämmen. Und möchte noch immer, man könnte sagen, dass seine Stimme auch in dem ganzen Falschen, was läuft, noch immer gehört werden kann. Da stand Biliam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Also das Bild finde ich super. Also es ist so gut ausgedrückt, so wie man könnte sagen, etwas vergnügsam. Jetzt hat er Gottes Stimme gehört und er hat noch Chance auf Lohn. Ja? Wow, Grins. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Das heißt, gleichzeitig, darin zeigt sich ja das Gericht, dass er nun dahingegeben ist. Das heißt, Gott ist eigentlich nicht einverstanden mit diesem Weg, aber er erlaubt ihm nun doch zu gehen. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf den Weg stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Etwas Eselin ist erschrocken. Biliam klagt nur, dass die Eselin anhält. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Felde. Biliam aber schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf dem Pfad zwischen den Weinbergen, wo beide Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Biliam den Fuß ein an der Mauer und er schlug sie noch mehr. Gut gezeichnet, also ausgezeichnet. Also, es tut ihm weh, Biliam. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war, auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie in die Knie unter Biliam. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Biliam: Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Was habe ich dir getan? Nun kann man sich fragen, können Esel reden? Ja, es geschieht hier. Also, aber geht das überhaupt?
Okay, das machen wir jetzt. Das wird zu viel. Du willst es doch. Können wir eine kurze Pause machen? 5 Minuten. Live, alles live. Ja, können Esel reden? Also kommt der Zeitgeist doch wieder her. Und der sagt uns, natürlich können die das. die Tiere sind doch mit den Menschen auf einer Stufe. In der Esoterik heißt es doch, alles ist göttlich. Also Tiere, Steine, Menschen, alles auf einer Ebene, alles ist doch göttlich. Wir können uns doch die göttliche Kraft aus den Bäumen holen und aus Steinen und auch aus Tieren. Und wir müssen nur richtig mit den Tieren umgehen. Ja, da gibt es auch im Internet natürlich jede Menge. Aber wir haben mal eine herausgegriffen. Linda Erbe heißt sie. Sie macht Tierkommunikation. Und sie spricht also nicht nur mit den Tieren, sondern natürlich in erster Linie mit den Tierhaltern. Aber sie ist telepathisch mit den Tieren verbunden. Und wie läuft dann nun so ein Tiergespräch ab? Sie schreibt das auf ihrer Internetseite. Wir vereinbaren einen Telefontermin, um ein direktes Gespräch zu führen. Du, dein Tier und ich als das Medium zwischen euch beiden. Also sie vermittelt. Wenn dein Telefon klingelt, bin ich bereits mit deinem Tier verbunden. Und wir können ins Gespräch kommen mit deinem Tier. Ja? Also. Dann spricht sie davon, dass es auch Regenbogentiere gibt. Was sind das dann nun für Tiere? Das beschreibt sie so. Das sind Tiere, die unseren Planeten Erde verlassen haben, also mit anderen Worten gestorben sind, und über die Regenbogenbrücke gegangen sind und haben ihre Hülle verlassen, aber ihre Seelen leben. Mit verstorbenen Seelen telepathisch in Kontakt zu gehen, ist für mich tief verwurzelt. Hast du Fragen an dein Tier? Also sie hat ein Reinkarnationsseminar mitgemacht und seitdem spricht sie auch mit Toten natürlich und glaubt auch an Reinkarnation. Und natürlich eben auch, dass Tiere reinkarnieren werden. Aber sie spricht deshalb mit diesen toten Seelen oder mit diesen Seelen der Toten, besser gesagt. Und dann kannst du Fragen stellen. Hast du das Gefühl, es liegt dir noch etwas auf dem Herzen zwischen deinem Tier und dir? Ja? Möchtest du wissen, wo es sich befindet und was es dir darüber mitzuteilen hat? Also diese Dinge kannst du alle mit ihr besprechen. Was benötige ich für ein telepathisches Gespräch mit deinem Tier? Den Namen deines Tieres, dein Tier freut sich nämlich, wenn ich es mit dem Namen anspreche. Ein Foto deines Tieres, um die bestmögliche Verbindung herzustellen. Das Alter deines Tieres und seit wann es ungefähr bei dir lebt. Und natürlich deine Telefonnummer. Wir waren vor kurzem... Wir waren vor kurzem, haben wir einen Vortrag gehalten, das war ein evangelistischer Vortrag. Und da kam hinterher auch ein Mann, und der sagte, er hätte auch diese Fähigkeiten. Er ist aber Christ. Er glaubt an Jesus. Aber er hat diese Fähigkeiten. Er muss die Tiere nur anfassen und dann weiß er, wo ihre Krankheit ist und so weiter. Und was ich davon halten würde. Ich konnte ihm nur sagen, ich glaube nicht, dass das in Gottes Willen ist. Für mich ist das eine wahrsagerische Tätigkeit, die du da ausführst. Aber das wollte er natürlich nicht glauben. Aber es ist sehr verbreitet mit den Tieren im Moment. Also Linda Erbe meint, in meinem persönlichen Leben und in den Tiergesprächen stehen mir meine Krafttiere zur Seite. Auf Ibiza gebe ich schamanische Reisen, um die Krafttiere in das Leben der Menschen zu holen. Ja, Krafttiere, das hatte ich damals natürlich auch, mein Krafttier, als ich selbst in der Esoterik war. Das ging zurück auf das indianische Horoskop. Und da hieß es dann, wenn du da in dem Sternbild bist, dann hast du das und das Tier. Und das Tier, das sollte man möglichst um sich haben oder ein Bild oder was auch immer. Also das gibt dann Kraft, mit dem ist man innerlich verbunden. Hier möchten wir nochmal hinweisen auf Ziele des New Age. Also die New Age-Bewegung hat Ziele gehabt vor damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat es ja angefangen. Und diese Ziele setzen sie durch, auch wenn wir jetzt denken, New Age ist vorbei. Wir leben in dem Gedankengut heutzutage. Und da möchte ich nochmal auf ein Ziel hinweisen, denn sie haben gesagt, im alten Zeitalter, also bis ungefähr 2000, hätte der Mensch die Herrschaft über die Natur gehabt. Im neuen Zeitalter würde er in Einheit mit der Natur leben. Hört sich zunächst gut an und wir denken ja hegen, pflegen, aber das ist es nicht allein. Sondern es geht hier darum, dass alles eins ist. Und dass man sich aus der Natur praktisch die Kräfte holen kann und dass die Natur redet zu einem. So bin ich damals eben auch in den Wald gegangen und habe Bäume umarmt oder an bestimmte Stellen zum Beispiel, wo irgendwas Besonderes passiert war und habe mit Bäumen gesprochen und habe von dem Baum die Antwort erwartet. Und ich bekam auch eine Antwort, wie ich meinte. Aber sicher nicht von dem Baum, das weiß ich heute. Wir haben eben Erdmeditationen, Erdheilungsmeditationen gemacht für Mutter Erde, um ihr neue Kraft zu geben. Und das wurde gemacht nicht nur durch Meditation, sondern auch Visualisierung. Wir haben uns vorgestellt, wie wunderschön jetzt diese Erde werden sollte. Und da haben wir unser Licht hineingegeben, Zeremonien abgehalten, Vollmondrituale und so weiter, um der Erde zu helfen, dass sie heil wird. Und ich habe selber damals auch Kurse abgehalten, mit Frauen natürlich, ja, zurück zu unseren Wurzeln. Und da mussten auch immer die Elemente dabei sein, Feuer, Wasser, Luft und Erde und so weiter. Und das war, drückte dann aus, die Einheit mit dieser Welt, die Einheit mit der Natur.
Ja, vielleicht diese Frage, also können Tiere reden, das ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Pastor Wilhelm Busch, so hat es überhaupt angefangen, dass wir über Bileam so tief haben nachgedacht. Der hat eine Reihe von Auslegungsbüchern und da haben wir über Bileam gelesen und da hat er Folgendes vorgeschlagen. Er sagt, die Eselin seufzt und zitiert da Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Das ist wohl zu Recht bei der Eselin, die unzurechterweise geschlagen wird. Sie seufzt eben unter den Erlösten, den unerlösten Menschen und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Römer 8, Vers 19, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Solange die Kinder dieser Welt noch die Kinder Gottes sind, seufzen sie, denn sie sind, man könnte sagen, mit in diesem Dahingegebensein der gefallenen Schöpfung hineingegeben. Also so mag diese Eselin tatsächlich seufzen. Und Bileam sagt zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst, ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Also die Situation ist ja gar nicht so einfach. Die Eselin sprach zu Bileam, bin ich nicht eine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, es so mit dir zu treiben? Bileam aber sprach, nein, das muss er ehrlich zugeben. Es war keine Gewohnheit, obwohl manche Esel störrisch sind, aber er hat offensichtlich diese Eselin, weil eben diese Eselin bis dahin nicht störrisch gewesen ist. Und er mag gedacht haben, jetzt kommt die Eselin-Art oder Eselart durch, aber jetzt muss er die Wahrheit zugeben. Da öffnete der Herr dem Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und Bileam neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Herr, wir danken dir, dass letztlich auch Bileam hier auf diesen Irrweg in die Knie gezwungen wurde, weil du die Eselin halfest, aber vielmehr, weil du auch dem Bileam zeigen wolltest, wer du wirklich bist. Nicht nur derjenige, der alles erlaubt, sondern gerade auch derjenige, der richtet. Letztlich auf den Weg, den du zwar kurzfristig auch erlaubt hast, aber die auf dem Weg des Dahingegebenseins befindet. Ich danke dafür, dass du uns das aufzeigst. Wir bitten dich auch, dass du uns hilfst, dass wir uns orientieren, auch diese Geschichte, wo wir denn stehen, ob wir wirklich in deinem Willen gehen oder auch schon auf einen Irrweg, wo wir mit Halbheiten im Leben stehen und nur noch den Segen von dir dazugeholt haben. Bitte, Herr, hilf uns, dass wir uns orientieren. Amen.
Amen.